So, wenn unsere Kinder dann begeistert sind von diesen kleinen Tieren. Aber so ein Schaf und so eine Ziege, das beeindruckt uns nicht. Aber was uns beeindruckt, ist zum Beispiel ein Löwe oder ein Tiger. Stimmt's? Aber das sind auch gefährliche Tiere. Und wir haben vergessen, dass Gott uns auch gefährlich sein kann. Wir haben es vergessen. Und ich glaube, wir brauchen das wieder ganz neu, dass wir diese Faszination und Heiligkeit Gottes entdecken. Und das Thema, in das ich uns hineinführen möchte, hat auch etwas zu tun mit der Erziehung Gottes. Das haben wir ja das letzte Mal auch gehört, im großen JMS-Gottesdienst, als der Alexei, heißt der glaube ich, ne? Alexei gepredigt hat, dass Gott uns ja auch erzieht. Ja, dass Gott uns ja auch erzieht. Und lass es doch zu, dass Gott dir heute gefährlich werden darf. Okay? Wir geben uns gemeinsam auf eine Reise. Es geht um die Fragestellung eben, wie kann ich die Herzensgötzen in meinem Leben besiegen? Und ich finde, das Ding ist mir ein bisschen zu nah. Und ich finde es so faszinierend, wie ist Jesus eigentlich mit Situationen umgegangen? Ach so, von der Aussteuerung, musst du es noch korrigieren? Ich weiß nicht genau. Ja. Ach nee, das geht. Ich glaube, das geht so. Genau. Wie ist Jesus damit umgegangen, als er versucht wurde? Als Jesus versucht wurde. Und ich lese euch mal kurz die Geschichte vor. Ich vermute mal, die meisten von euch kennen die. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Wen wundert es, oder? Wenn man 40 Tage gefastet hat. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich doch, dass diese Steine zu Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa gegen einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst dem Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Heute geht es mir also nicht in erster Linie darum, wie hat Jesus auf die unterschiedlichen Versuchungen reagiert. Ja? Es ist keine Auslegung von dieser Bibelstelle. Mich interessiert bei dieser Predigtvorbereitung mehr die Frage, welche Punkte hat denn der Teufel versucht, bei Jesus anzuticken? Mit anderen Worten, wo dachte der Teufel, da ist Jesus verführbar? Ja? Denn da, wo Jesus verführbar ist, gehe ich mal davon aus, dass wir es wahrscheinlich auch sind. Sind wir uns einig? Ja. Ihr dürft hier gerne reagieren, ihr dürft auch mal nicken. Und wir sind eine große Familie, oder? Hier. Und da darf alles ein bisschen persönlicher sein. Sehr schön. Okay. Das heißt also, er hat versucht herauszufinden, was sind denn die Angriffsflächen, die ich bei Jesus habe. Ja. Und ich nenne diese Angriffsflächen Herzensgötzen. Weil es sind keine Götter oder Götzen, die man so nach außen hin erkennen kann. Wenn jemand zum Beispiel Probleme hat mit Alkohol und er läuft torkelnd durch die Straßen, dann wissen wir, hier ist ein Mann, der hat ein Götzenproblem mit Alkohol. Aber Herzensgötzen, die erkennt man nicht so leicht. Du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, du kannst in die Bibelstunde gehen, du kannst in den Hauskreis gehen und keiner kriegt es mit. Keiner kriegt es mit. Und das interessiert mich heute, diese Herzensgötzen. Also Götzen, die in unserem Herzen verborgen sind. Wir haben heute schon was vom Herzen gehört. Ne? Und wir sollen ja auf unser Herz aufpassen. Und der erste Punkt, den der Teufel hier anspricht, mach doch, dass die Steine zu Brot werden, ist der Punkt Bequemlichkeit und Sicherheit. Das müsste jetzt auf der Tafel draufstehen. Bequemlichkeit einmal und Sicherheit. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus hatte 40 Tage gefastet. Ja? Und wenn du nach 40 Tagen wieder was zu essen bekommst, ja, dann geht es dir hinterher besser. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du 40 Tage gefastet hast, geht es nicht gerade? Oder ist nicht schlimm? Du kriegst es bestimmt hin, ist kein Problem. Also genau, wenn du also 40 Tage lang nichts gegessen hast und dann kriegst du was zu essen, dann geht es dir gut. Und im Englischen gibt es dieses Wort comfortable, für sich wohlfühlen. Ja? Und wir kennen es auch im Deutschen, komfortabel. Ja? Bequemlichkeit. Es geht einem besser, nachdem man was gegessen hat. Und Sicherheit. Jetzt überlegt mal, Jesus hat 40 Tage gefastet. Jesus war kurz vor dem Verhungern. Wenn wir 40 Tage fasten, sind wir wahrscheinlich nicht kurz vor dem Verhungern, weil wir haben eine andere Grundsubstanz hier in der westlichen Welt. Ja, Jesus war in einer gewissen Armut auch groß geworden und wir sind hier sehr, sehr wohl genährt. Aber Jesus war nach 40 Tagen kurz vor dem Verhungern. Und dann, wenn du kurz vor dem Verhungern bist, was zu essen bekommst, das gibt dir die Sicherheit, ich werde jetzt noch nicht sterben. Wir wissen, Jesus war ganzer Mensch. Jesus war ganzer Mensch. Wisst ihr, dann lass die PowerPoint ruhig liegen. Also bevor sie uns da, das ist also kein Problem. Ja. Jesus war ganzer Mensch. Und Jesus kannte auch Existenzangst. Das sehen wir vor allem Gethsemane, oder? Was für eine Existenzangst Jesus gehabt hat. Also Bequemlichkeit und Sicherheit, das waren schon mal zwei Herzensgötzen, die der Teufel hier angesprochen hat. Und bei der zweiten Versuchung geht es darum, dass Jesus Angebot gemacht wurde, sich doch von der Zinne des Tempels zu stürzen. Wo war denn der Reiz bei diesem Angebot? Das war Bequemlichkeit, dann kommt das nächste, Sicherheit, glaube ich. Nächster Punkt. Geht immer noch nicht. Dann würde ich sagen, wenn es genau. Ich mache einfach weiter. Ich hoffe, ich kriege trotzdem eure Aufmerksamkeit. Kriege ich die? Ja, wunderbar. Danke, sehr schön. Alles klar. Genau. Bei der zweiten Versuchung, worum ging es dem Teufel darin? Wo war der Reiz bei diesem Angebot? Stellt euch mal vor. Warum hat der Teufel dem Jesus nicht gesagt, als er auf dem hohen Berg war, stürzt sich da herunter? Weil bei diesem hohen Berg war kein Mensch. Aber der Tempel war voller Menschen. Und jetzt stellt euch mal vor, der Tempel voller Menschen, der Vorhof, ja, und alles, die Menschen gehen aus und ein. Und Jesus schwebt herunter. Die Leute würden Jesus anbeten. Denn diese Verheißung gibt es ja, dass der Messias kommen wird und dass jedes, schon im Alten Testament, dass der Messias kommen wird und jeder ihn sehen wird. Und es hätte, im Grunde genommen, hat der Teufel hier was angestupft, nämlich den Bereich Anerkennung. Ja. Der Teufel dachte, dass es bei Jesus wirklich, dass er da einen Angriffspunkt hätte. Und bei der letzten Versuchung ging es um die Herrschaft der Welt, bei diesem hohen Berg. Um die Herrschaft in der Welt, also um Macht. In Lukas 4, Vers 6 gibt es noch eine kleine Erklärung dazu. Da sagt der Teufel, dir will ich alle Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie ihm, wem ich will. Meine Frage an euch, ihr dürft gerne direkt darauf antworten, wer hat dem Teufel denn die Macht über die Erde gegeben? Der Mensch, ganz genau. Damals im Garten Eden. Wer hatte ursprünglich die Macht? Wir Menschen. Ja? 1. Mose 1. Ja? Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Mit anderen Worten, herrscht über die Erde, verwaltet sie. Und als der Teufel dann den Menschen verführt hatte, hat sich der Mensch dem Teufel untergeordnet und ihm gehorcht. Und derjenige, dem du gehorchst, der hat Macht über dich. Stimmt's? Derjenige, dem du gehorchst, der hat Macht über dich. Also hat im Grunde genommen der Mensch diese ganze Machtbefugnisse, die er von Gott bekommen hat, dem Teufel übergeben. Und jetzt kommt der Teufel zu Jesus und sagt, mir ist diese Macht übergeben worden und ich will sie dir geben. Ja? Und das ist eben halt auch ein Angriffspunkt. Ich fasse nochmal ganz kurz diese vier Punkte zusammen. Ich will gleich verstärkt auf sie eingehen. Ja? Sicherheit, Bequemlichkeit, Anerkennung oder Lob und Anerkennung und Macht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier heute in unser Herz hineinschauen. Sind diese Punkte, haben die auch etwas mit meinem persönlichen Leben zu tun? Haben diese Punkte auch was mit meinem persönlichen Leben? Bin ich an diesen Punkten auch angreifbar? Fragezeichen. Schauen wir uns doch mal Sicherheit an. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, das jeder Mensch hat. Aber wenn der Ursprung dieser Sicherheit Existenzangst ist, dann besteht die Gefahr, dass dieses Sicherheitsdenken für uns zum Götzen wird. Ja? Angst ist in unseren Breitengraden, ganz ehrlich, sehr, sehr häufig unbegründet. Meine Frau und ich hatten jetzt am Freitag erst ein Gespräch mit dem Ehepaar, wo sie sich überlegen, können wir es uns leisten, ein drittes Kind zu haben? Reicht es finanziell? Ja? Und er ist studiert und hat einen guten Job. Und wir haben auch gemerkt, weil die Frau auch eine leidvolle Geschichte hatte von ihrem Elternhaus her, dass da eine Angst dahinter ist. Und wir mussten nachher gegen diese Angst, die unbegründet war, beten. Ich hatte vor einigen Jahren ein Gespräch mit einer Brasilianerin. Und sie sagte mir, Martin, ihr in Deutschland, ihr habt so viel Angst, ihr betet immer um Sicherheit, immer um Sicherheit. Bei uns in Brasilien hat schon fast jeder einen Überfall erlebt. Und hier ist... Ja, das ist tatsächlich so. Und hier betet ihr immer um Sicherheit. Ihr lebt in einem der sichersten Länder überhaupt. Ja? Und das fand ich also total spannend. Ja? Angst ist wirklich ein schlechter Berater. Leute wurden kurz vor dem Ende ihres Lebens mal interviewt. Wenn sie auf ihr Leben zurückschauen, was würden sie anders machen? Und die meisten haben geantwortet, ich würde mehr Risiken eingehen. Ist nicht spannend? Ich würde mehr Risiken eingehen. Ja. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns von Angst lösen, ganz bewusst. Und manchmal ist Angst auch wie eine Macht über unserem Leben und Sorge. Und die will uns gefangen nehmen. Und in 2. Timotheus, das sehen wir auch auf der Folie, 2. Timotheus 1, Vers 7, eine Stelle, die ihr schon so oft gehört habt. Gott hat uns einen Geist der Angst gegeben, oder? Nee, Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben und keinen Geist der Furchtsamkeit. Wenn jemand das Potenzial hat, angstfrei durchs Leben zu gehen, wer ist das dann? Wir, oder? Wir. Wir sind im Grunde genommen bei Jesus so in Sicherheit. Und wenn nicht hier, so wissen wir doch, dass wir, selbst wenn unser Leben hier zu Ende geht, wissen wir doch, dass wir eine ewige Heimat im Himmel haben. Selbst wenn wir hier mal für Gott Risiken eingehen. Gertrud, wie viele Risiken musstest du in deinem Leben eingehen? Einige, oder? Einige. Mit dem Auto durch die Ukraine zu fahren, schon das ist ein Abenteuer, oder? Gott möchte uns herausfordern, unser Sicherheitsdenken abzulegen. Und es gibt nichts, womit du Gott mehr ehren kannst, als mit Vertrauen. Wir können hier die schönsten Lieder singen. Wenn du Gott nicht vertraust, sind diese schönsten Lieder Gott nicht so viel wert, wie dass du sagst, ich will diesem Gott vertrauen. Ich will diesem Gott vertrauen. Ja? Ihr wisst ja, ich bin Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission. Diejenigen, die es noch nicht wissen, die wissen es jetzt. Ja? Und da machen Leute bei uns eine Jüngerschaftsschule. Ja? Und zum Ende der Jüngerschaftsschule stellt sich dann die große Frage, wie geht es dann weiter? Und die Eltern dieser Kinder, und viele von denen sind Christen, von diesen Eltern, die wünschen sich eins auf gar keinen Fall. Er soll kein Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission werden, oder sie. Weil die sollen doch erstmal was Gescheites lernen. Ja? Sicherheit. Ich bin nicht dagegen, dass man eine Lehre macht. Ich bin selber gelernter Bankkaufmann, lebe aber seit 27 Jahren bei Jugend mit einer Mission. Was dahinter steckt, ist letztendlich das Vertrauen in unser System. Wenn sie was gelernt haben, eine Ausbildung haben, dann hat man doch eine gewisse Sicherheit und dann kann er ja hinterher immer noch in die Mission, in Anführungsstrichen, in Klammern, hoffentlich nicht. Denken die Kinder, ja? Denken die Eltern. Kinder kriegen die größten Widerstände, wenn sie sagen, ich möchte Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission werden, auch wenn sie aus christlichen Elternhäusern kommen. Und ich erzähle euch eins, ich habe in diesen 27 Jahren so dermaßen stark die Versorgung Gottes erlebt, ich könnte euch Geschichten über Geschichten erzählen. Nur mal ein kleines Beispiel. Das letzte Auto, was ich vom eigenen Geld mir gekauft habe, das war 1992 für 500 D-Mark. Seitdem haben wir entweder Geld für Autos geschenkt bekommen oder direkt Autos geschenkt bekommen. Und ich bin also jeden Tag mit einem Schild durch Altensteig durchgegangen, Schild hochgehoben, wir brauchen ein neues Auto. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Sondern, versteht ihr, was ich meine? Es ist die treue Versorgung Gottes. Über 27 Jahre. Gott ist treu. Gott ist treu. Und wir dürfen unsere Sicherheit, und ich möchte uns ein bisschen herausfordern, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Wenn Gott also zu so einem jungen Mann oder zu so einer jungen Frau spricht, ich möchte, dass du Mitarbeiter bei Jugendmänner Mission werden sollst, an dieser Fragestellung zeigt sich doch auch, was ist in unserem Herzen drin. Was ist in unserem Herzen drin? Die Bibel sagt sehr klar, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzugetan werden. Bin ich zu radikal, wenn ich das so sage? Oder fange ich einfach nur an, die Bibel zu zitieren? Ja? Oder ist Jesus sogar so radikal, dass er sagt, sorgt euch um nichts, was ihr essen oder anziehen sollt. Prüfe dein Herz. Darum sind wir heute hier. Ne? Prüfe dein Herz. Wo ist deine Sicherheit? Wo ist deine Sicherheit? Ja. Gut, schauen wir uns mal den nächsten Punkt an, Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Es gibt so viele junge Leute, die mit 18, 19 total begeistert sind von Jesus. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass dann viele Erwachsene sagen, naja, warte mal, bis du ein bisschen älter bist, dann wirst du auch ein bisschen ruhiger. Schade. Der Paulus ist nie ruhiger geworden, der Paulus. Der ist nie ruhiger geworden, ja? Also, ich finde es doch viel wichtiger, dass wir sie fördern, dass das Feuer noch mehr geschürt wird, dass sie begeistert sind von Jesus. Aber leider gibt es diese Erfahrung, dass dann kommt die Ausbildung, dann kommt das Geld, das erste Auto, die erste große Liebe und dann kommt vielleicht sogar das Haus und es wird gemütlich und man richtet es sich gemütlich ein. Und dann geht es in der Verkündigung noch darum, wie kann ich noch erfüllter werden, wie kann ich noch glücklicher werden. Aber das ist nicht das Zentrum des Evangeliums. Mein persönliches Lebensglück ist nicht das Zentrum des Evangeliums. Das Zentrum des Evangeliums ist Epheser 1, Vers 12. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit geschaffen. Darum geht es. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht nicht darum, dass es uns immer besser geht, sondern es geht um den König. Und wenn der König von dir erwartet, deine komfortable Zone zu verlassen, ist er dann immer noch derjenige, der dein König ist, der dir zu sagen hat, was zu tun ist? Was ist wichtiger, deine Bequemlichkeit oder dem König zu gehorchen? Wir haben eine Familie bei uns in Jugendmänner Mission gehabt, die waren 16 Jahre hier bei Jugendmänner Mission in Altensteig. Die hatten ein wunderbares Umfeld, viele Beziehungen, Kinder, haben 4 Kinder, ich weiß nicht, einige kennen sie vielleicht von euch, die Kleinsorges. Und im Laufe von 1,5 Jahren hat Gott zu ihnen gesprochen, ihr sollt Altensteig verlassen und in ein anderes Zentrum reingehen von Jugendmänner Mission, da eine neue Arbeit mit helfen zu übernehmen. Und es war ein gewisser Prozess und es hat sie was gekostet. Sie haben eine eigene Eigentumswohnung gehabt, die mussten sie erstmal vermieten. Kinder gingen noch zur Schule, da war die teilweise zur Grundschule oder aufs Gymnasium. Schule musste gewechselt werden. Und sie haben entschieden, diesen Weg zu gehen. Das heißt nicht, dass danach immer alles total rund läuft. Nein, es darf auch mal was kosten, Bequemlichkeit aufzugeben. Und für mich das beste Beispiel ist Jesus selber. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, Jesus hat, ihm fehlte im Himmel nichts, gar nichts. Ihm ging es ziemlich gut da oben. Jesus ging es ziemlich gut da oben. Und er ist Mensch geworden und lebte als Zimmermann und als Wanderprediger in einem Zeitraum, wo der Lebensstandard sehr, sehr niedrig war. Wo es den Menschen nicht gut ging. Das hat Jesus alles losgelassen für mich und für dich. Und ich denke, er ist es wert, dass wir auch bei ihm unsere Bequemlichkeit loslassen dürfen. Was für eine Hingabe hat er gelebt. Uns geht es in so vielen Bereichen dermaßen gut, dass wir es gar nicht fassen können teilweise. Meine Frau und ich, wir fahren eigentlich regelmäßig einmal im Jahr nach Rumänien. Und da gibt es Kinder, die kommen mit dem, was sie haben, was sie an ihrem Leib tragen. Kein Koffer, kein Bettzeug, keine anderen Sachen, so mit dem, was sie am Leib tragen. In Rumänien gibt es Häuser, sage ich mal, das sind so kleine Hütten, wo ein Raum drin ist und dann gibt es einen Dachgiebel, aber der ist durchlässig, winddurchlässig und da übernachten die Kinder bei minus 20 Grad, auch im Winter. Wir wissen nicht, wie gut wir es haben. Wir wissen nicht, wie gut wir es haben. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass wir auch lernen, unseren Blick von uns selber wegzugehen und auch auf diese Welt hineinzuschauen. Wenn du ein eigenes Fortbewegungsmittel hast, wenn du ein bisschen Geld in deinem Portemonnaie hast, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, dann gehörst du zu den privilegierten 15% auf dieser Welt. Das heißt, 85% können das nicht nachweisen. 85% auf der Welt. Ja, Bequemlichkeit loslassen ist, glaube ich, ein Thema für uns, oder? Herzensgötze. Kein Mensch kriegt es mit, wenn ich so bequem auf meiner Couch sitze. Nächster Punkt. Anerkennung. Damit haben die Schwaben ja nichts zu tun. Ne? Den Schwaben ist es egal, was der Nachbar denkt, oder? Ist es schlecht, beliebt zu sein? Nein, ist natürlich überhaupt nicht schlecht. Aber bei dem Thema stellt sich die Frage, was ist mir eigentlich wichtiger? Die Anerkennung von Menschen oder die Anerkennung von Gott? Es gab zur Zeit von Jesus Menschen, die haben an Jesus geglaubt, wagten es aber nicht, sich ihm anzuschließen. Warum? Weil sie fürchteten die Menschen. Sie fürchteten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden und aus ihrem sozialen Umfeld ausgeschlossen zu werden. Ja? Menschengefälligkeit ist wie ein Sklaventreiber. Ich habe da so ein Bild, wenn du nochmal draufklickst. Ich habe da so ein Sklaventreiber. Ja, das ist aus diesem Film Ben Hur, dieses Bild. In diesen Galeeren, wo die Sklaven gezwungen wurden, das Schiff in Bewegung zu bringen. Und es ist natürlich wichtig für uns, dass wir auch anerkannt werden und wertgeschätzt werden. Das ist ein wichtiges Grundprinzip in unseren menschlichen Beziehungen. Aber ich darf nicht davon leben. Ich darf nicht davon leben. Wie viele Leute hätten schon lange ihren Dienst in der Gemeinde aufgegeben, wenn sie sich davon abhängig gemacht hätten, was Menschen über sie sagen oder was Menschen über sie denken. Aber sie tun in Treue ihre Dienste. Warum? Weil sie tun es unter dem Blick von Jesus. Sagen, Jesus, du siehst es. Jesus, du siehst es. Und das ist das Entscheidende. Ja? Nicht wie Menschen über uns denken, sondern was denkt Gott über uns? Ich darf nicht davon leben. Dann, wenn ich davon lebe, verliere ich mein Profil. Wenn die Motivation, etwas Gutes zu tun in der Gemeinde oder in der Gesellschaft, das ist, dass ich anerkannt werde von Menschen, dann hast du dein Lob bereits erhalten, dein Lohn bereits erhalten, nämlich das Lob von Menschen. Herzlichen Glückwunsch. Das hat keinen Ewigkeitswert, wenn wir es tun, aus der Motivation von Menschen gelobt zu werden. Das Gefährliche bei diesen Herzensgötzen ist, dass wenn Gott etwas von mir erwartet und Menschen erwarten was anderes, dann lässt sich das nicht mehr harmonisieren. Dann muss ich mich entscheiden. Ja? Dann muss ich mich entscheiden. Saul war vor dieser Situation. Da war das Volk, die wollten unbedingt, dass die Tiere geopfert werden und dass die Beute verteilt werden sollten. Und dann, aber er wusste, ich muss auf Samuel warten. Und er hat nicht auf Samuel gewartet. Und es hat ihm letztendlich die Krone gekostet. Ja? Menschenfurcht stellt eine Falle dar. Ja? Habe ich auch. Genau. Und wir leben besonders in einer Region, wo es wichtig zu sein scheint, was der Nachbar über uns denkt. Wie viele junge Leute haben den Ruf Gottes verlassen, weil sie gesagt haben, ja, mein Vater oder meine Mutter sind dagegen. Und sie haben es nicht gemacht, obwohl sie eigentlich innerlich wussten, sie hätten es tun sollen. Und wir sollen doch unsere Eltern ehren, ja. Aber ab einem bestimmten Alter sind nicht mehr meine Eltern für mein Leben verantwortlich, sondern ich. Und dann muss ich werde mal vor Gott stehen. Was hast du mit deinem Leben gemacht, Martin? Und jeder Einzelne von uns wird mal vor Gott stehen Und Gott wird uns fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und dann werde ich nicht sagen, ja, meine Eltern wollten nicht, dass ich in die Mission gehe. Ja, meine Eltern wollten nicht, dass ich diesen Predigtdienst wahrnehme. Ja, meine Eltern wollten nicht. Nein, du bist dann an diesem Punkt, wo du die Entscheidung zu treffen hast. Unsere Eltern ehren ist wichtig. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir selber uns entscheiden müssen. Es gibt so viele Beispiele von Leuten, die es gewagt haben, nicht auf das zu achten, was Menschen über sie denken. Der Gründer von Jugend mit einer Mission, Lauren Cunningham, da war die Erwartungshaltung dabei, da gewesen, dass er das Geschäft der Tante übernimmt. Und er wäre auf Anhieb Millionär geworden. Auf Anhieb. Und er wusste, diese Entscheidung ist falsch. Und er hat dieses Werk Jugend mit einer Mission gegründet und er hat mit null, mit gar nichts. Mittlerweile gibt es in Jugend mit einer Mission 30.000 Mitarbeiter in 191 Ländern, 3.000 verschiedene Zentren, die den Herrn lieben, Menschen, die das Evangelium verkündigen, die Barmherzigkeitsdienste machen, die Leute ausbilden. Was wäre, wenn Lauren Cunningham mehr auf Menschen gehört hätte? Er hätte ein bequemes, ruhiges Leben gehabt, hätte Geld gehabt und alles, aber hat sich entschieden, ich will Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist nochmal dieser Bereich von Macht und Einfluss. Jesus wurde die Macht versprochen über diese Welt ohne das Kreuz. Das ist ja das Gemeine. Die Ziele, die der Teufel mit Jesus hatte, waren, die er ihm vorgeschlagen hat, das waren alles Ziele, die was zu tun hatten mit Jesus tatsächlicher Identität und mit Jesus tatsächlicher Berufung. Ja? Jesus wird mal die Macht über die ganze Erde haben und alle werden ihn anbeten und er wird seine Herrschaft hier errichten. Das wird mal dazu kommen, aber eben nicht ohne das Kreuz. Ja? Nicht ohne das Kreuz. Und Jesus wird mal die Anbetung und die Anerkennung von allen bekommen haben. Wir haben es ja heute gehört in dem Lied. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Das wird mal dazu kommen, aber nicht ohne das Kreuz. Der Teufel bietet immer verkürzte Wege an. Bequeme Wege, schöne Wege, elegante Wege. Wie es noch irgendwie komfortabel wird für uns. Ja? Und so auch hier mit Macht. All das möchte ich dir geben, wenn du dich niederbeugst vor mir. Und Macht ist wie eine Droge. Macht kann sein wie eine Droge. Darum fällt es auch vielen Politikern schwer, sich von ihren Posten zu lösen. Sie haben diesen Geschmack von Macht gekostet. Aber Macht und Einfluss ist erst einmal wertfrei. Ja? Du kannst diese Macht, die du hast, auch positiv nutzen. Wir alle, wenn wir Kinder haben, haben Macht über unsere Kinder. Wir beeinflussen sie, wir prägen sie, hoffentlich. Denn wenn du es nicht tust, dann macht es jemand anders. Kein gutes Gefühl, ne? Dass jemand Macht über dich hat. Ne? Aber sie machen das ja positiv. Sie nutzen das ja positiv, weil sie wollen, dass das Leben in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Nutzen ihre Macht. Ein Chef zum Beispiel, der Chef einer Firma ist, der kann durch seine Werte, die er hat, die Menschen in seiner Umgebung prägen. Also Macht ist erstmal etwas Wertfreies, etwas, was Gott uns in die Hand gegeben hat auch, dass wir damit prägen, dass wir damit beeinflussen, dass wir einen positiven Einfluss auf andere haben. Aber genauso besteht auch die Gefahr, dass ich überall mitmischen muss, dass ich überall mitreden will, ja? Und dass ich überall meinen Einfluss ausüben muss. Und dann kann es auch ganz schnell zu Machtmissbrauch kommen. Ja? Und das kann wirklich eine Sucht sein. Und so etwas gibt es in der Gemeinde Jesu nicht, oder? Gibt es auch, oder? Gibt es auch in der Gemeinde Jesu. Und wisst ihr was? Diese vier Herzensgötzen, Lob und Anerkennung von Menschen, Macht und Einfluss, Bequemlichkeit und Sicherheit, haben etwas gemeinsam. Und das sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, diese Herzensgötzen machen nicht satt. Ja? Sie machen nicht satt und versprechen mehr, als sie halten. Nur als Beispiel. Angenommen, du hast diesen Herzensgötzen Anerkennung von und Lob von Menschen. Ja? Nur als Beispiel, so nach dem Gottesdienst komme ich auf Miriam zu und sage, Miriam, du hast es wirklich toll gemacht, wie du den Gottesdienst geleitet hast, richtig gut und so. Und angenommen, Miriam würde von diesem Lob leben, dann würde es ihr erstmal gut gehen damit. Ganz klar. Aber am nächsten Morgen würde sie aufwachen und dann würde sie sich wieder leer fühlen. Und dann würde sie wieder etwas tun, um Anerkennung von Menschen zu haben. weil es macht nicht satt. Es macht nicht satt. Ja? Das nächste ist, und das ist ein sehr ernstes Thema, der zweite Punkt ist, diese Herzensgötzen, wie alle Götzen, fordern immer Menschenopfer. Als ich das gehört habe, war ich im ersten Moment schockiert. Als ich das gehört habe, fordert zum Menschenopfer. Wieso das denn? Es ist immer so gewesen. Wie viele machtbesessene Menschen sind im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gegangen? Oder wenn wir zum Beispiel dieses Thema Lob und Anerkennung nehmen, wenn du immer das tust, was Menschen von dir erwarten, zum Schluss kostet es dich dein Leben. Denn du lebst nicht mehr dein eigenes Leben. Du lebst gar nicht dein eigenes Leben, sondern du lebst das Leben der anderen. Das ist übrigens auch eine Umfrage, die mal gestellt worden ist bei Leuten, die kurz vor ihrem Lebensende waren. Da wurde die Frage gestellt, was mehr oder weniger, was steht über ihrem Leben? Was würden sie sagen, was steht über ihrem Leben? Welche Überschrift? Und viele von denen, die keine Christen waren, haben gesagt, ich habe eigentlich gar nicht gelebt. Ich habe immer versucht, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erfüllen. Lob und Anerkennung. Menschenopfer. Oder Bequemlichkeit. Du hast diesen Ruf, in die Mission zu gehen. Und wie viele Menschen werden nicht erreicht, weil du zu Hause geblieben bist? Als Beispiel, weil du zu Hause geblieben bist. Menschenopfer. Zum Schluss geht es um die Frage, wer sitzt auf dem Thron unseres Lebens? Mein Ego oder der König Jesus? Und es gibt nur einen Umgang, wie man diese Götzen beseitigt. Indem du sie ganz bewusst vom Thron stößt, wenn du plötzlich merkst, da ist so etwas, was bei mir ist. Und im Namen Jesu, dass du ganz bewusst diesen Thron umstößt und sagst, ich baue einen neuen Thron auf und da setzt sich Jesus drauf. Und ich habe nachher gleich noch ein Gebet, dass jeder Einzelne auch nochmal so beten kann, wo er ganz bewusst sagen will, Jesus, ich möchte mein ganzes Leben dir geben. Das haben wir als Christen ja schon gemacht. Ich möchte, dass du wirklich der König bist. Ich möchte nicht nur den Namen Christ in mich tragen, sondern ich möchte, dass du wirklich die Nummer eins in meinem Leben bist. Also der Weg, wie ich diese Herzensgötzen loswerde, ist auf der einen Seite, dass ich eine bewusste Entscheidung treffe, Herr, ich löse mich im Namen Jesu von diesem Herzensgötzen und dass du dich dann ganz neu deinem König weißt. Dass du ganz neu sagst, du sollst Herr sein über mich. Unser altes Ich in den Tod geben, den alten Menschen in den Tod geben und so, dass Jesus als der neue Mensch in mir aufstehen kann. Jesus hat es folgendermaßen ausgedrückt, in Lukas 9, Vers 23, wenn mir jemand nachkommen will, also nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und dann folge er mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Wisst ihr was? Götzen wollen immer angebetet werden. Und das Blöde ist, wenn ich das mal diesen saloppen Ausdruck mal so sagen darf, du und ich, wir sind für die Anbetung geschaffen. Es stellt sich gar nicht die Frage, bist du ein Anbeter? Die Frage stellt sich nicht, sondern wen oder was betest du an? Das ist die Frage. Und darum sind wir so leicht verführbar, was diese Herzensgötzen angeht. Wir sind so leicht verführbar, ja, dass wir so heimlich, still und leise, gar nicht unbedingt immer bewusst, diese Dinge zum Zentrum unseres Lebens machen. Kein Wunder, dass das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir haben einen Vater im Himmel, der alle Anbetung verdient hat. Und das ist das Schöne, die Anbetung zu ihm, das haben wir hier auch, die Anbetung Gottes, die macht uns wirklich satt. Das stimmt. Die Anbetung Gottes, wenn du mal in der Gegenwart Gottes stehst und ihn ein bisschen wahrgenommen hast, ihn ein bisschen gespürt hast, dann merkst du plötzlich, da wird etwas in uns gefüllt. Aber wir brauchen es immer wieder neu, dass wir uns in diese Gegenwart Gottes begeben und sagen, Gott, du hast jedes Opfer verdient. Gott, du hast meine ganze Liebe verdient. Jesus, du hast meine ganze Hingabe verdient, denn du hast dein Leben ja für mich gegeben. Ja? Und das Schöne ist, für jedes Opfer, das du bringst, es wird tausendfach ersetzt werden. Es wird tausendfach ersetzt werden. Wenn nicht hier, dann doch in der Ewigkeit. Jedes Opfer, das du bringst. Weil er ist es wert. Und letztendlich sehnen wir uns doch alle danach, etwas zu haben, wofür wir leben. Ja? Und ich habe so zum Schluss dieses Gebet, schlage ich euch vor. Ich lese es euch mal vor, es sind zwei Seiten. Und erstmal die erste Seite lese ich mal kurz vor. Und dann sind wir vielleicht mal ganz kurz ruhig und gucken, kann ich dieses Gebet mitbeten? Und bitte nur ganz ehrlich, wenn du innerlich so weit bist. Herr Jesus, du hast alles hinter dir gelassen, um Mensch zu werden auf dieser Erde, zu leben und zu sterben, damit ich Vergebung für meine Schuld bekomme. Für den Rest meines Lebens will ich bei dir bleiben und dir nachfolgen. Jetzt kommt's. Dahin gehen, wo du hingehst. Tun, was ich dich tun sehe. Sagen, was ich dich sagen höre. Lieben, so wie du mich liebst. Das ist ein hoher Anspruch. Das ist ein hoher Anspruch und das muss noch nicht perfekt sein. Aber diese Herzenshaltung, die dahinter steht, die ist wichtig. Dinge von dir empfangen und unter deiner Leitung damit umgehen. Dinge aufgeben, um die du mich bittest. Vielleicht sind wir mal ganz kurz still, lesen vielleicht innerlich dieses Gebet nochmal durch und dann kommt die zweite Seite. Und dann können wir über die zweite Seite nochmal ganz kurz still werden. Gegenwart und Zukunft, meine Beziehungen und meinen Besitz, meine Wünsche, Träume, Pläne und Hoffnungen, meine Anbetung, Liebe und Hingabe. All das soll dir gehören, als liebevolle Antwort auf deine Liebe, die du mir gezeigt hast. Ich weiß, dass du nur gut bist und zuerst dein Leben für mich gegeben hast. Du bist absolut vertrauenswürdig. Vielleicht machen wir es jetzt so, dass der Udo, der spielt noch, klimpert noch ein bisschen mit der Gitarre so im Hintergrund. Und dann können wir vielleicht so still werden, das einfach nochmal ein bisschen verinnerlichen, was wir gerade gehört haben. Ich wiederhole nochmal ganz kurz die vier Herzensgötzen. Sicherheit, Bequemlichkeit, Lob und Anerkennung und Macht. Und dann steigen wir nach einer gewissen Zeit, das können wir dann gebetsmäßig so in unserem Herzen tragen, das ganz bewusst bei Jesus ablegen. Und dann singst du zum Abschluss mit uns noch das Lied. Wunderbar. Vielen Dank. Ja.